Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm am Mittwoch um 15 Uhr. Da gibt es immer den Podcast der internationalen Stadt, jedes Mal mit Gästen. Und heute haben wir wieder mal jemanden vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, diesmal aus der Fachrichtung Kulturwirtschaft. Und ich begrüße sehr herzlich die Frau Dr. Johanna Vogel. Herzlich willkommen, Frau Vogel.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr schön. Wir hatten ja schon aus Ihrem Institut den einen oder anderen Fachmann, die eine oder andere Expertin da. Heute reden wir um etwas sehr Schönes, um das globale Gemeinwohl. Das ist natürlich etwas, was, denke ich mal, jeder erreichen möchte. Ja? Da stecken ja auch so ein bisschen die SDGs dahinter. Sie haben da ein relativ spezielles Fachgebiet ausgesucht, die transformatives Potenzial der Wissensnetzwerke entfalten. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Fangen wir mal ganz kurz an, dass es heute alles sehr vernetzt ist und sehr vielschichtig und sehr komplex ist bekannt. Was ist überhaupt ein Wissensnetzwerk, bevor wir da mal weiter erzählen, was Sie so alles machen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Und was ist ein Wissensnetzwerk? Aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ist es eine Plattform, oder einen Raum, die verschiedene ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammenbringt, um dort gemeinsam Wissen zu teilen, auszutauschen, neues Wissen zu schaffen und ja, neue Ideen zu kreieren, voneinander zu profitieren, voneinander zu lernen, aber auch gemeinsam Neues zu schaffen. Und um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, Ich arbeite tatsächlich in einem Wissensnetzwerk, das Managing Global Governance Netzwerk. Das bringt verschiedene Expertinnen aus 6 Ländern zusammen, aus dem globalen Süden. Das ist China, Indien, Indonesien, Mexiko, Brasilien, Südafrika und Europa. Und mit diesen Expertinnen aus verschiedenen Disziplinen. Also wir haben da wirklich Teilnehmerinnen oder Netzwerkmitglieder aus allen möglichen Disziplinen, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Industrie, aus der Zivilgesellschaft, aus NGOs, um ein möglichst diverses Netzwerk zu schaffen. Und unser Ziel mit dem Managing Global Governance Netzwerk ist jetzt, die Implementierung der Agenda 2030 voranzutreiben. Sie haben ja vorhin schon die SDGs erwähnt. Darum geht es uns, dafür neues Wissen zu schaffen, sich über Wissen auszutauschen. Also was wissen die verschiedenen Länder, wer macht hier was? Und da neue Ideen zu kreieren, also Veränderungsprozesse hin zu einer nachhaltigen Entwicklung anzustoßen. Das ist das Ziel unseres Netzwerks.
Wer ist da jetzt dabei? Sie haben ja gesagt, die Länder haben Sie schon genannt, aber was sind es für Vertreter? Sind es jetzt Forscher von der Uni? Also Netzwerke, Wissensnetzwerke, denken wir ja zunächst mal, gab es im universitären Kontext, gibt es ja schon. Ist es dann vergleichbar oder was sind Ihre Gegenparts sozusagen in anderen Ländern?
Nein, ich habe es ja schon kurz vorher angesprochen und der Unterschied zu jetzt reinen Forschungsnetzwerken, die ja meistens aus Wissenschaftlerinnen ausschließlich bestehen. Also es gibt natürlich auch interdisziplinäre oder sagen wir mal transdisziplinäre Netzwerke, auch in der Forschung, in der auch zivile Akteure zum Beispiel mit einbezogen werden. Aber unser Netzwerk, es richtet sich an junge Arbeitnehmerinnen oder Entscheidungsträgerinnen, die aus ganz verschiedenen Disziplinen kommen. Also wir haben Entscheidungsträger aus der Politik, die arbeiten in Wirtschaftsministerien, die arbeiten in aber auch Forschungsministerien oder in ganz verschiedene, also eigentlich alle möglichen Ausrichtungen. Wir haben aber auch Leute von der Bank oder wir haben Menschen, die eine eigene NGO haben. Wir haben Leute aus Beratungsinstituten. Wir haben aber auch Wissenschaftlerinnen aus Universitäten. Also es ist ein ganz bunter Strauß an Disziplinen, der da zusammenkommt. Und das ist auch eines unserer Schätze, sage ich jetzt mal, dass wir eines der Vorteile dieses Netzwerkes, dass Lösungen und Probleme eben aus verschiedenen Perspektiven, also tatsächlich verschiedenen Perspektiven, nicht nur rein jetzt aus der Forschung betrachtet werden, sondern eben auch aus der Praxis.
Geht es dann um ganz direkte Umsetzungen? Weil die Länder haben ja sicherweise alle andere Standards, wie weit sie in der Umsetzung der SDGs sind. Können Sie da schon ganz konkret sich austauschen oder geht es da eher so um ganz allgemeine Erkenntnisstände, Austausch?
Also es geht um beides. Vielleicht, um das nochmal besser zu verstehen, also unser Netzwerk, die Reise in unserem Netzwerk beginnt mit der Managing Global Governance Akademie. Das ist ein 4-monatiges Trainingsprogramm, das normalerweise hier in Deutschland präsent stattfindet. Jetzt wird es dieses Jahr zum zweiten Mal virtuell stattfinden. Und dieses Trainingsprogramm besteht aus drei verschiedenen Pfeilern. Das sind akademische Module. Da geht es um Themen wie Governance, Klimawandel, Klimagerechtigkeit, Ungleichheit. Die verschiedenen Themen, also eigentlich eher so Metathemen wie die Klimaverhandlungen, wie entstanden die, warum ist das überhaupt wichtig, was ist eigentlich Governance, warum brauchen wir das, dann auch so systemische Fragen, warum, was ist überhaupt systemisch, das heißt eben dieses Zusammendenken von der Welt als den verschiedenen Teilbereichen als ein Ganzes, dass man eben um die Agenda 2030, um den Klimawandel zu bekämpfen oder anzugehen, man nicht nur die Wirtschaft braucht, sondern ökologische Dimension, soziale Dimension und die wirtschaftliche Dimension, dass das alles zusammen interagiert. Und also das ist das, was wir inhaltlich machen. Dann besteht die Akademie aber auch aus Leadership-Modulen. Das heißt, da wird ganz viel über Werte reflektiert. Welche Werte habe ich als Person? Welche Werte hat mein Unternehmen? Welche Werte wollen wir als Gesellschaft vorantreiben? Dann vermitteln wir auch viele Methoden. Wie können wir jetzt verschiedene Akteure an einen Tisch bringen? Wie schaffen wir es, verschiedene Perspektiven aus den Menschen herauszubekommen? Wie schaffen wir es, trotz einer Unterschiedlichkeit Differenzen zu überwinden? Also es gibt auch Verhandlungskompetenzen, die wir in unserer Akademie mit den Teilnehmern üben. Und eine bestimmte Reflexionskultur, also dass wir versuchen, unser eigenes Handeln zu reflektieren, unsere eigene Arbeit zu reflektieren, aber auch, was eben andere machen, dass das immer, dass unsere Aktivitäten evaluiert werden. Das sind also die drei Elemente: akademische Module, Leadership-Module und das dritte ist eine Aktionskomponente. Das ist eigentlich, finde ich, mit eines der spannendsten Elemente, dass wir das Wissen, was wir, sag mal, das Programm geht 4 Monate, die ersten 2 Monate in uns einsaugen, dass das die Teilnehmerinnen dann direkt ausprobieren. Und da geht es darum, Veränderungsprozesse, Veränderungsprojekte anzustoßen, Ideen zu kreieren, ein Problem anzugucken. Das machen wir mit der Design Thinking Methode. Da sagt vielleicht dem einen oder anderen Kreativen was. Das ist eine sehr, sehr gute Methode, um neue Ideen zu generieren. Und die setzen wir eben ein, um Ideen zu schaffen, die Welt eine nachhaltigere zu machen, die Agenda 2030 voranzutreiben. Und aus diesen Change-Projekten entstehen dann oft auch konkrete Projekte. Beispielsweise wurde ein Spiel entwickelt, das die SDGs greifbarer machte oder auch den Menschen näher brachte, okay, was sind die eigentlich, was bedeutet das in meinem Leben? Oder hat sich auch aus der Akademie ein sehr erfolgreiches Projekt entwickelt, wir nennen das SPAS, Schools of Public Administrations, und das ist ein Projekt, da geht es darum, in öffentlichen Verwaltungsschulen, die wir quasi als eine Art Schlüsselposition sehen, denn die bilden Leute aus, Menschen aus, die dann wiederum anderen Menschen in Verwaltungseinrichtungen, in Ministerien die Agenda 2030 vermitteln können. Und das sind ja die Menschen, die quasi auf Verwaltungsebene, verwaltungstechnischer Ebene, dann die Agenda 2030 umsetzen müssen. Und wenn diese Leute verstanden haben oder wenn diese Menschen die Agenda 20 ganz bewusst und präsent haben, dann wird es auch in Aktion, kann es auch in Aktionen umgesetzt werden. Und dieses Projekt entstand quasi auch aus der Akademie heraus, aus Diskussionen von Teilnehmerinnen, die selber aus diesem Bereich kommen, also in Organisationen arbeiten, die Verwaltungsmitglieder ausbilden. Und da hat man sich dann quasi länderübergreifend auf ein gemeinsames Ziel geeinigt. Wir wollen die Agenda 2030 umsetzen. Wie wollen wir das machen? Was sind die nächsten Schritte? nur so als Beispiel eines der konkreten Projekte, die dir rauskommen.
Also das heißt, es ist nicht nur so, dass es ein theoretischer Überbau ist, wo sie sich austauschen, sondern der gemeine Bürger, der vielleicht von den Netzwerken jetzt nicht so viel mitbekommt, der profitiert auch direkt von, weil es immer damit verbunden ist, dass es eine konkrete Umsetzung geben wird. Also zumindest muss nicht, aber es kommt auch eine konkrete Umsetzung dabei hinten raus. Jetzt haben Sie gesagt, es geht um die Agenda 2030. Können Sie noch mal so ein paar Themen nennen, die da behandelt werden? Geht es jetzt, ich sage es mal, ausschließlich rein um die 17 SDGs, die Sie da so durchdeklinieren? Oder können Sie da jetzt zum Beispiel auch auf die ganz aktuellen Sachen, was weiß ich, jetzt Finanzkrise, Impfstoff hin und her, Cyberkriminalität, findet es da auch Einfluss oder sind Sie auf diese SDGs begrenzt?
Nein, also es geht eigentlich gar nicht um eine Durchdeklinierung von den einzelnen Themen. Also wir sind auch kein fachspezifisches Netzwerk, das sich jetzt besonders gut mit Klimawandel auskennt oder besonders gut mit Mobilität auskennt. Wir sind eher, sagen wir mal so, dass wir die Metaebene behandeln im Sinne von, wie arbeite ich gut zusammen? Wie schaffe ich es zu kooperieren? Wie schaffe ich es, diverse Perspektiven einzunehmen? Wie schaffe ich es, Menschen zu überzeugen, dass die Agenda 2030 wichtig ist? Und auch eher so ein, so eine Mentalität von Agenda-Setting. Es ist wichtig, dass wir den Klimawandel behandeln. Und dann, wie das konkret geht, das sind auch immer Beispiele bei uns, oder Mobilität ist auch immer ein Beispiel, urbane Entwicklung. Also die ganzen Themen, die konkreten Themen sind Beispiele, aber es geht vielmehr darum, die Methoden zu entwickeln, wie man dahin kommt. Wie man jetzt was wir sehr stark ja auch beobachten können, dass einzelne Expertinnen sich mit ihrer Disziplin primär auseinandersetzen. Über den Tellerrand hinaus gucken und sich mit anderen Expertinnen oder mit der Zivilgesellschaft auseinanderzusetzen und deren Perspektiven mit einzubeziehen. Das ist eher das, was wir in unserem Netzwerk machen.
Jetzt sind Sie ja mit diversen Ländern damit verbunden. Können Sie so, wahrscheinlich ist es pauschal schwierig, aber können Sie schon sagen, dass es da Unterschiede gibt in der Herangehensweise in dem globalen Süden verglichen bei uns? Sind da andere Themen wichtig oder können Sie da wirklich so eins zu eins reden oder ist es dann doch, dass es ganz andere Voraussetzungen in anderen Ländern herrschen?
Ja, natürlich herrschen da andere Voraussetzungen. Nichts macht es deutlicher als die aktuelle Pandemie. Wenn wir nach Indien blicken, da sind ja gerade katastrophale Zustände. Wenn wir nach Südafrika blicken, also da hat schon jedes Land, bringt da sein eigenes Päckchen mit. China und Datenschutz ist immer wieder ein großes Thema. Also da jedes Land hat da schon seine eigenen Prioritäten. Ich sage beispielsweise Brasilien, der Regenwald und Bolsonaro. Aber nichtsdestotrotz gibt es Gemeinsamkeiten und nichtsdestotrotz, also ich sage jetzt mal, das allumfassende Große, das globale Gemeinwohl, mit dem sie eingestiegen ist, das ist uns allen gemeinsam. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und um jetzt eine Nummer kleiner zu kommen, wie wir das erreichen können, wie wir zusammenarbeiten, das ist auch für alle das Gleiche, sage ich jetzt mal. Für alle ist es wichtig, sich gegenseitig zu respektieren, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, Vertrauen zu generieren, eine gemeinsame Vision zu generieren, solche Dinge.
Haben Sie den internationalen Vergleich? Was glauben Sie, gelingt es anderen Ländern besser oder schlechter oder wie gelingt es Deutschland, die Bevölkerung mitzunehmen? Sie sagen, was Sie jetzt gesagt haben, dass sich da gegenseitiges Vertrauen, Respekt, das gilt sicherlich für die Leute, mit denen Sie kooperieren, aber die Idee ist ja, dass es in die breite Bevölkerung getragen wird. Ganz platt oder einfach gefragt, gelingt das ja oder nein, ist natürlich so leicht nicht zu beantworten, aber sind Sie da zufrieden mit dem Prozess, dass es in die Bevölkerung auch kommt? Haben wir Hoffnung, dass es irgendwann mal da auch in der Bevölkerung so ankommt?
Das ist natürlich eine große Frage, die nicht unbedingt leicht zu beantworten ist. Aber auch da, finde ich, wieder zeigt es uns in der Pandemie, dass es möglich ist, dass plötzlich der Klimaschutz beispielsweise, da ist einfach so ein omnipräsentes Beispiel, dass wir den angehen können und dass da eigentlich ein Bewusstsein in der Bevölkerung entsteht. Meiner Meinung nach muss das noch viel mehr vorangetrieben werden und einerseits glaube ich, sind wir in Deutschland da vielleicht schon ganz gut, andererseits haben wir in Deutschland so viele Lobbys, Autolobby, Industrie, die einfach so viel, so ein großes Potenzial in der Politik oder so ein großes Mitsprache in der Politik haben, dass das teilweise noch schwierig anläuft. Ich kann das von anderen Ländern, wie da die konkreten Prozesse sind, auch von unseren Partnerländern, das ist für mich schwierig zu beurteilen. Also man kann nur hoffen, also jetzt zum Beispiel in Brasilien läuft das natürlich gerade ganz, ganz schwer voran, den Arten, wenn ich jetzt mal Artenschutz, Regenwald und was ja einfach eine große Rolle beim Klimawandel spielt, wenn ich das betrachte mit dem Präsidenten, ist das natürlich schwierig, das umzusetzen. Nichtsdestotrotz haben wir da ganz, ganz engagierte Personen aus den jeweiligen Ministerien, die ihre Sache im Kleinen stetig vorantreiben. Und bis das in der breiten Bevölkerung ankommt, das ist natürlich ein Knackpunkt. Und ich meine, unsere Herangehensweise an sich ist, Veränderungen beim Individuum zu schaffen und dass dieses Individuum eben aus Organisationen kommt, die ein Umfeld haben, die dann so eine, die Veränderungsprozesse dann auch in die breite Gesellschaft bringen können. Deswegen haben wir eben Personen aus Ministerien zum Beispiel.
Also, dass sie quasi als Multiplikatoren fungieren, dass sie dann weiter das in ihren Netzwerken streuen können. Kommen wir nochmal zu dem Netzwerk konkreter, dieses MGG-Netzwerk von Ihnen. Das gibt es ja schon, glaube ich, 10 Jahre lang. Da haben Sie ja schon gewisse Erfahrungen. Kommen wir nochmal so am Anfang dazu, wie dieses Netzwerk aufgebaut wird. Was gibt es denn da für wichtige Grundpfeiler, die Sie beachten mussten, wo Sie auch sagen können oder jetzt rückwirkend so ein bisschen reflektieren können, was man als erstes machen muss, um so ein Netzwerk auch sinnvoll und fest vertrauensvoll aufbauen zu können?
Also da würde ich sagen, aus unserer Erfahrung jetzt, nenne ich jetzt einfach mal drei Faktoren, die Netzwerke stärken oder die vor allen Dingen transformatives Potenzial in Netzwerken leichter hervorbringen. Und das ist das, was Sie jetzt schon genannt hatten. Vertrauen ist ganz wichtig. Und das ist natürlich nichts, was irgendwie von heute auf morgen wächst. Das ist das muss stetig gepflegt werden. Vertrauen. Also ich nenne nochmal alle drei: Vertrauen, eine gemeinsame Vision entwickeln und Strukturen für Selbstorganisation schaffen. Das sind aktuell drei Faktoren, die ich als besonders wichtig erachte und die auch aus unserem Netzwerk, aus unserer Erfahrung als wichtig hervorgegangen sind. Vertrauen ist also was, ohne das funktionieren Netzwerke nicht. Das ist völlig offensichtlich. Und erfolgreiche Wissensnetzwerke, ich spreche jetzt von meiner Erfahrung aus Wissensnetzwerken, bedürfen also der stetigen Pflege von Beziehungen, um dieses Vertrauen zu generieren und es zu erhalten. Warum ist jetzt Vertrauen so wichtig? Vertrauen erleichtert die Zusammenarbeit und erleichtert es, gemeinsam Probleme zu definieren, aber auch die zu lösen. Und je effizienter oder je mehr Vertrauen da ist, umso effizienter werden auch Entscheidungsprozesse in Netzwerken, finden die statt. Genauso ist Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Ressource, um Kooperation zu stärken und Kreativität und Innovation hervorzubringen. Das ist ja einer der Schlüsselfaktoren in Sachen Transformation. Um Transformation, Veränderung herbeizuführen, brauchen wir neue Dinge, kreative, neue Prozesse. Jetzt ist Vertrauen an sich natürlich irgendwie schwer greifbar, finde ich. Okay, Vertrauen, was heißt das jetzt genau? Vertrauen, wie kann man das definieren oder wie kann man das jetzt tatsächlich, was ist das denn genau? Und daher finde ich es einfacher, mit greifbareren Konzepten zu arbeiten, die Vertrauen ausmachen. Dazu gehört Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und auch diese persönliche Nähe, persönlicher Austausch. Deswegen finde ich es ganz wichtig oder ist aus unserer Erfahrung ist ganz wichtig, vertrauensbildende Maßnahmen stetig bei sämtlichen Aktivitäten mit einzuplanen. Das hört sich jetzt sehr banal an. In unserem Netzwerk machen wir das zum Beispiel tatsächlich bei jeder Aktivität, die wir anbieten, die wir ausführen, sei es ein ganz normales, weiß ich nicht, reguläres Treffen, dass wir Zeit für den persönlichen Austausch einplanen. Wenn das jetzt virtuell stattfindet, beispielsweise haben wir ein Team-Meeting, dann ist immer eine Einstiegsgeschichte, wir nennen das Check-in. Jeder an dem Treffen darf mal kurz sagen, okay, wie geht's ihm eigentlich? Und dadurch entsteht schon eine gewisse Nähe. Wenn wir eine Konferenz planen, wie gesagt, jetzt findet ja alles virtuell statt, dass man schon mal 10 Minuten vorher da ist, dann läuft nette, entspannte Musik und der Moderator hat da immer am meisten Arbeit, der kommentiert mal, okay, die Leute kommen rein, was machen die denn genau, wie sieht's bei denen hinten aus, hier bei ihnen sehe ich zum Beispiel, da steht hier so ein Plakat, macht doch selbst Musik und das so, man sieht irgendwie, also wirklich Nähe schaffen, das geht nur, indem man auch Dinge von sich preisgibt, das ist eine Sache, die wir zum Beispiel in unserem Netzwerk sehr, sehr stark machen. Und wir haben auch gesehen, dass sich das bewährt. Dann, was noch zu Vertrauen gehört, ist eine transparente, verlässliche und offene Kommunikation. Hört sich einfach an, ist es aber in Wahrheit muss man sich da immer wieder dran erinnern. Verlässlich heißt, ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Ich spucke keine großen Töne und danach können wir es nicht umsetzen. Man muss sich da ständig auch selbst hinterfragen, okay, welche Aktivitäten sind eigentlich realistisch? Was kommuniziere ich und was kann ich auch später einhalten? Transparent, da geht es auch ganz viel um Offenlegen von Strukturen. Wer hat zu welchen Ressourcen Zugang? Wer hat zu welchen Informationen Zugang? Und als vielleicht letzter Punkt in diesem Sinne, was Vertrauen angeht, ganz, ganz wichtig, eine kontinuierliche Feedback- und Reflexionskultur. Dass ich stetig die Aktivitäten, die ich mache, auch evaluiere, betrachte, okay, wie war unsere Konferenz, hat die tatsächlich einen Mehrwert gehabt, wie haben die Teilnehmer das empfunden? In unserer Akademie wird jedes Modul ständig gemonitort und abgefragt. Dann haben wir externe Evaluatoren, die unser Programm dreijährlich mit einer großen Evaluation evaluieren und gucken, wie läuft es, wie sind da die Fortschritte. Auch das ein Aspekt, wenn ich jetzt an die aktuelle Pandemiesituation denke, der vielleicht noch öfter gemacht werden könnte, dass bestimmte Maßnahmen vielleicht auch mal evaluiert werden. Aber nur so am Rande, das ist eine Erfahrung aus unserem Netzwerk.
Ganz kurz noch bei dem Vertrauen, bleiben wir noch mal ganz kurz. Also das klingt ja alles jetzt im Prinzip relativ logisch, was Sie sagen. Das sind ja jetzt keine so ganz überraschende Aspekte. Kann man also sagen, es ist gar nicht so kompliziert und es ist gar nicht so ein abgefahrenes Hexenwerk, wo keiner durchblickt, sondern es ist jetzt, natürlich sind es viele Punkte, die Sie aufgezeigt haben, aber man muss da die Welt gar nicht neu erschaffen. Ne? Das ist ja eigentlich relativ, wenn man das so hört, sagt man ja, ist ja klar. Ne?
Ja. Ja, und vor allen Dingen, aber man muss es halt machen. Man muss es einfach machen und das hört sich wirklich alles sehr einfach an, aber in vielen Bereichen läuft es eben nicht so ab. Und also das ist, glaube ich, einfach das Wichtige, gerade in solchen, wenn ich jetzt mal wieder für so ein Netzwerk spreche, in denen verschiedene Akteuren zusammenkommen, die sich eben nicht täglich sehen, die jetzt nicht Familie und Freunde sind, dass man da tatsächlich einen persönlichen Austausch schafft. Dass oft, wenn ich jetzt an virtuellen Konferenzen teilnehme, das passiert ja jetzt die letzten 1,5 Jahre, da ist das nicht selbstverständlich, dass es einen persönlichen Austausch gibt. Da ist es nicht selbstverständlich, dass, und das, also physisch habe ich das schon. Warum gehen Menschen auf Konferenzen? Die wollen Kontakten, sich vernetzen, andere Menschen kennenlernen. Und das meistens ist der Benefit auf so einer Konferenz schon, ich habe irgendjemanden auf dem Seitengang getroffen, lass uns gemeinsam einen Artikel machen und da entsteht irgendwas draus. Das sind nicht die großen Panel-Diskussionen, wo 200 Leute zuhören und keiner irgendwie genau weiß, was jetzt eigentlich der Nachbar gemacht hat. Ich sage jetzt nicht, dass die großen Vorträge nicht sinnvoll sind, aber ich glaube einfach, die private Interaktion oder diese persönliche Nähe schaffen ist eben auch ganz wichtig. Und wie Sie schon sagen, das hört sich banal an, aber aus meiner Erfahrung jetzt aus der Wissenschaft, da ist es längst nicht Standard. Wenn ich jetzt in privaten Bereich gucke und sehe, wie zum Beispiel an der Uni virtuell unterrichtet wird, da ist das auch lange kein Standard, dass irgendwie Interaktion geschieht. Da ist Frontalunterricht, ich rede 2 Stunden, Sie hören zu oder lassen es. ist da eher so der Standard, den ich bisher gesehen habe. Und genau das machen wir in unserem Netzwerk nicht. Da geht es sehr, sehr viel um Interaktion, immer um das wahrhaftige Gespräch miteinander.
Okay, also haben wir den Punkt schon mal mit dem Vertrauen, dass es eigentlich relativ einfach ist. Stichwort, man muss es halt einfach nur machen. Ist es bei der gemeinsamen Vision fürs Netzwerk beim zweiten Punkt genauso einfach?
Ja, Also Hexenwerk ist das alles nicht, was ich hier erzähle, wenn wir es mal so sagen. Aber bei einer gemeinsamen Vision, das kann man vielleicht vergleichen bei Unternehmen, die ein Leitbild entwickeln für ihr Unternehmen. Und für Wissensnetzwerke haben wir da eben auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr bereichernd ist. Und was ist jetzt so eine gemeinsame Vision? Das sind quasi geteilte Werte und Überzeugungen. Das sind, dass man versucht, diese Werte und Überzeugungen, die jeder für sich einzeln, die natürlich unterschiedlich sind, die zusammenzubringen und da eine gemeinsame Geschichte, sage ich jetzt mal, zu schreiben. Und das ist schon eine viel schwierigere Nummer, dass man irgendwie herausfindet, okay, was ist eigentlich das, welche Werte verbinden uns? Was ist das, was wir eigentlich gemeinsam wollen? Und in unserem Netzwerk, im Managing Global Governance Netzwerk, haben wir vor 2 Jahren angefangen, so eine gemeinsame Vision tatsächlich partizipativ zu erarbeiten. Und das ist einfach sehr langwierig und sehr ein aufwendiger Prozess, da wirklich alle mit einzubeziehen. Und darin sehe ich aber auch einen Schlüssel für größere Herausforderungen, die wir mit unserer Gesellschaft gerade, vor denen wir stehen, sowas wie wir haben ja viele Tendenzen, dass beispielsweise jetzt Rechtspopulismus immer größer wird und viele Menschen sich nicht abgeholt fühlen und dass die Gesellschaft auseinanderbricht und dass wir eigentlich ein gemeinsames Wir brauchen. Und also in unserem Netzwerk wir haben 400 Mitgliederinnen und plus 100 Partnerorganisationen, sind also irgendwie 500 Akteure, die da mitspielen. Das ist natürlich im Vergleich zu einer großen Weltgesellschaft oder einem Deutschland ist das natürlich sehr, sehr klein. Und da ist das schon sehr schwierig, irgendwie alle mit einzubeziehen und sehr langwierig. Also wir haben da zum Beispiel begonnen, Fragen zu diskutieren, wie, was ist jetzt unsere gemeinsame Geschichte, was ist das Narrativ, was unser Netzwerk ausmacht, was sind unsere gemeinsamen Werte, hatte ich ja schon gesagt, welche Vision haben wir für die nächsten 5 Jahre, wo wollen wir hin, worin sind wir eigentlich besonders gut, was ist eigentlich das, was unser Netzwerk ausmacht, wo, das hatten Sie mich ja vorhin auch schon gefragt, was ist eigentlich das, was jetzt dieses Wissens, was können wir gut? Und nur wenn sich da auch alle im Klaren drüber sind, ist es möglich, dann auch weiter voranzukommen. Und also wir haben die Erfahrung gemacht, dass das enorm das Gemeinschaftsgefühl stärkt und eben den Rahmen für zukünftige Aktivitäten definiert und eben das grundlegende Ziel eines Netzwerks greifbarer macht und somit auch alle wieder so ein bisschen on board holt. Und auch kreiert so ein Gefühl von, yeah, ich bin dabei, ich trage dazu bei. Und ich glaube, das ist wirklich was unserer Gesellschaft, wenn ich jetzt mal für Deutschland oder einfach auch mein persönliches Umfeld sehe, was uns wirklich fehlt. Und hätte ich da schon eine Lösung, wie wir das in größerem Rahmen machen könnten,
zumindest geht Ihr Tipp in den Netzwerken, dass das wichtig ist. Es sind diese beiden Punkte, Vertrauen erschaffen und gemeinsame Vision. Sag mal, Sie haben es ja selber gesagt, sind recht naheliegend. Der dritte Punkt mit der Selbstorganisation, der erschließt sich jetzt auf den ersten Blick so nicht, für mich zumindest. Warum ist das so wichtig?
Das ist, dieser Punkt, der hat auch, also Strukturen, die Selbstorganisation fördern, der hat auch schon in sich so einen kleinen Widerspruch. Strukturen sind ja irgendwie was Festes, was Starres und Selbstorganisation ist was Flexibles. Und genau darum, das ist so ein bisschen die Balanceakt bei diesem Punkt, dass man einerseits braucht, je größer Dinge werden, je größer und komplexer Systeme werden, je größer ein Netzwerk wird, umso mehr Strukturen braucht man, damit auch langfristig effiziente, gute Arbeit gewährleistet ist. Und auf der anderen Seite bedarf es eben dieser Flexibilität plädiere hierfür, dass Strukturen für Selbstorganisation das in gewisser Weise vereinen können. Warum jetzt Selbstorganisation? Selbstorganisation hat den Vorteil, dass Projektentwicklung durch die intrinsische Motivation von Teilnehmern vorangetrieben wird. Das heißt, ich selber habe jetzt einfach total Bock, das und das in meinem Unternehmen zu ändern und da deswegen bin ich motiviert und kann vorangehen. Das Problem bei solchen Wissensnetzwerken oder bei dieser Art von Netzwerken ist, dass die meisten Teilnehmer oder Mitglieder in so einem Netzwerk die Netzwerkarbeit oder dieses gemeinsame zu kooperieren mit anderen Netzwerkmitgliedern on top machen. Die haben eine normale Arbeit, die haben eine Familie, die haben ihre ganz normalen täglichen Verpflichtungen und on top sind sie aber Mitglied in unserem Netzwerk und wollen sich für eine bessere Welt, sage ich jetzt mal ganz platt, engagieren, also für die Umsetzung der Agenda 2030 engagieren. Und nur wenn das auch Dinge sind, die denen wirklich am Herzen liegen, haben die Projekte auch tatsächlich dann Erfolgschancen. Und das heißt also, in solchen heterogenen Netzwerken, wo eben Menschen, in denen Menschen zusammenkommen, die aus den verschiedensten Disziplinen, Hintergründen und Bereichen kommen, da ist es eben besonders wichtig, solche Räume für Selbstorganisation zu schaffen. Und um da jetzt mal ein konkretes Beispiel zu machen, wie wir das in unserem Netzwerk machen. Wir haben vor 3 Jahren die MDG-Netzwerktage ins Leben gerufen. Da laden wir, oder da gibt es auch einen Call, die Menschen also im Netzwerk bewerben sich dafür, aber wir laden eine kleine Gruppe ein, die sehr, sehr divers ist, über länderübergreifend oder aus den verschiedenen Ländern, natürlich verschiedene Geschlechter, verschiedene Jahrgänge, also jemand aus dem 1. Jahrgang, jemand aus dem 10. Jahrgang, damit die Perspektiven möglichst divers sind. Dann haben wir Trainer, die Prozesse quasi begleiten und denen die Möglichkeit geben, okay, ihr arbeitet jetzt im findet erstmal heraus, was ist das konkrete Problem, was ihr bearbeiten wollt und wie könnt ihr das gemeinsam bearbeiten, beziehungsweise wie kommt ihr da zusammen? Und da arbeiten wir dann quasi 2 Tage intensiv in Präsenz zusammen und dann wird das Ganze virtuell 1 Jahr lang vorangetrieben. Auch da gibt es dann quasi Strukturen von unserer Seite, finanzielle Unterstützung, aber auch Beratungsunterstützung. Und nach 1 Jahr wird es dann wieder vorgestellt vor einer Gruppe, die dann quasi so als Gremium und Feedback fungieren und der Gruppe sagen, okay, das und das macht Sinn, das und das weniger. Und von da an soll die Gruppe dann dieses Projekt selbstständig vorantreiben. Und das geht natürlich nur, wenn da auch eine gemeinsame Vision vorher da war, wenn die Gruppe sich einander vertraut und wenn da die Leidenschaft da ist und man sagt, okay, das ist jetzt wirklich was mir richtig am Herzen liegt.
Das sind also dann die drei Punkte, haben Sie dann schön im Prinzip jetzt schön zusammengefasst. Wir sind nämlich schon am Ende angelangt. Dieses Vertrauen, die gemeinsame Vision und dann eben auch die Strukturen zu der Umsetzung. Sie haben da selber gesagt, es klingt alles relativ einfach, man muss es nur machen. Jetzt Abschluss haben Sie doch ganz kurz Zeit, zu Werbung zu machen. Warum rentiert sich das eigentlich, in diese Netzwerke zu investieren? Was haben wir davon?
Wir haben davon, dass Probleme, glaube ich, effizienter und zukunftsträchtiger gelöst werden, weil sie aus verschiedenen Perspektiven gelöst werden. Es kommen einfach Menschen mit so viel verschiedenem Wissen zusammen, dass es wahrscheinlicher wird, dass eine innovative Lösung für ein Problem gefunden wird. Es erleichtert Entscheidungsprozesse. Also wenn wir in Netzwerke investieren, dann glaube ich, dass Entscheidungen im Endeffekt schneller und flexibler getroffen werden können, wenn man eben in diese 3 Faktoren auch investiert, also Vertrauen und eine gemeinsame Vision und diese Sachen. Und ich glaube ich bin mir sicher, dass um die aktuellen Probleme zu lösen, sei es Klimawandel, sei es Cyberkriminalität, sei es jetzt die aktuelle Pandemie und wir haben noch viele weitere Probleme, brauchen wir solche Netzwerke, um Kooperation schnell und effektiv zu machen.
Wunderbar. Das ist ja ein hervorragendes Schlusswort. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dem heutigen Gast beim Podcast von der Internationalen Stadt vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. War zu Gast die Frau Dr. Johanna Vogel. Frau Vogel, vielen Dank, dass Sie die Zeit gehabt haben und viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit selbstverständlich. Machen Sie es gut. Ciao.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Radio Free FM.
Wow.